Gottes Wort für den heutigen Ostersonntag im ersten Korintherbrief ist das ganze Kapitel, großes Auferstehungskapitel in der Bibel und es ist ein kleiner Ausschnitt raus. Paulus schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als der Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm, Jesus, untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Hat jemand schon mal ein Buch von Johannes Mario Simmel gelesen? Ich weiß nicht, aber zumindest bekannt ist er vermutlich den meisten vom Namen her. Einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller, der wurde 1993 in einem Spiegel-Interview gefragt. Wie möchten Sie aus dem Leben scheiden, Herr Simmel? Und Simmel antwortete nach einem glücklichen Erlebnis. Man muss ja praktisch jeden Moment damit rechnen, dass sich aus tiefer Dunkelheit eine Stimme erhebt und spricht, Herr Simmel, Sie befinden sich mit einem schweren Herzinfarkt auf der Intensivstation. Darum lege ich immer großen Wert auf stets frisch geschnittene Fußnägel und saubere Unterwäsche. Der Spiegel war dann noch nicht ganz zufrieden, sondern hat nachgehakt. Ja, aber wenn jetzt Freund Hein, also das ist ein Bild für den Tod, gell, sagt man Freund Hein, wenn der zur letzten Ruhe winkt, wem möchten Sie im Jenseits um keinen Preis begegnen? Und dann bricht es aus Simmel heraus, also voller Energie und Zorn. Was soll denn das heißen im Jenseits? Wollen Sie mich in Panik versetzen? Wenn ich tot bin, verflucht nochmal, muss Schluss sein, sonst sterbe ich nicht. Tja, gell, da komisch, ein bisschen verwirrend, sehe ich eure Gesichter jetzt an. Aber das ist doch im Grunde packend, da will einer nicht auferstehen. Das ist Ihnen sicher klar geworden. Da will einer, dass alles aus ist, wenn er stirbt. Und sehen Sie, auch wenn Sie sich vielleicht zunächst wundern, ich bin überzeugt, Johannes Mario Simmel hat etwas von der Auferstehung begriffen. Er hat begriffen, wenn es eine Auferstehung gibt, dann muss jeder auferstehen. Dann darf keiner liegen bleiben. Die größte Krise unseres Lebens ist nicht das Sterben, ist nicht der Tod. Die größte Krise unseres Lebens ist die Auferstehung. Das hat Simmel begriffen. Sie werden alle lebendig gemacht werden, jeder in seiner Ordnung, schreibt Paulus hier. Und sehen Sie, dann nützen frisch geschnittene Fußnägel und saubere Unterwäsche auch nichts mehr. Weil ich glaube, das ist nicht das, worauf Gott am meisten Wert legt. Ich kenne Simmels Leben nicht wirklich gut, aber ich habe mir überlegt, warum reagiert der so krass? Warum regt er sich so auf über diese Frage? Was geht da in diesem Johannes Mario Simmel ab? Verflucht nochmal, da muss Schluss sein. Ich frage Sie jetzt, wollen Sie auferstehen? Der Spiegel wird wahrscheinlich kein Interview mit uns machen, gell? Aber wollen Sie auferstehen? Ist ja spannend, in Umfragen, etwa 54% aller Deutschen wissen noch, was an Karfreitag und Ostern war. Sie wissen es noch. Haben Sie es gelesen? Diese Popsängerin Anastasia aus den USA, die hat ja so ein neues Album rausgegeben, Resurrection, also eigentlich Auferstehung. Und jetzt hat die Nachrichtenagentur dpa sie gefragt, was sie denn von der Auferstehung und von Ostern hält. Und hat sie gesagt, sie wisse nicht genau, was an Ostern ist. Haben Sie es gelesen? Auch bei uns in der Zeitung kam es. Sie wissen nicht genau, was an Ostern ist, aber da essen wir doch Schokolade oder sowas, nicht? Aber versprach sie dieser Nachrichtenagentur, ich werde im Internet nachforschen, was eigentlich genau war an Ostern. Und Sie wissen, dass die Frau zweimal an Brustkrebs erkrankt ist und deswegen ihr Album im Grund Auferstehung nennt. Wer weiß noch, was an Ostern war? Das ist die eine Frage, aber die andere Frage ist ja dann, ich glaube, wir alle wissen, was war an Karfreitag und Ostern, gell? Das haben wir nicht mal im Konfirmandenunterricht besprochen, das ist ja klar, dass man das weiß, ne? Aber die Frage ist das auch in unserem Herzen drin? Glauben wir das, was Karfreitag und Ostern bedeutet? Sehen Sie, ich habe immer gedacht, je älter die Menschen werden, desto mehr glauben sie. Ich weiß nicht, wie ihr da denkt. Wenn man älter wird, wird man sicher frömmer, oder? Die Statistik sagt, je älter die Menschen werden, desto weniger glauben sie an die Auferstehung. Junge Leute glauben zum höheren Prozentsatz an die Auferstehung. Ahnen Sie, woran das liegt? Ich sage Ihnen ehrlich, je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich. Ich habe nicht weniger Fragen im Älterwerden. Aber je mehr Fragen ich habe, umso mehr sehne ich mich eigentlich nach der Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann werden alle unsere Fragen unbeantwortet bleiben. Ich sehne mich danach. Aber mir ist eines klar, wenn man, solange man lebt, als junger Mensch, nicht mit der Auferstehung rechnet, dann müsste man ja als alter Mensch plötzlich völlig neu denken lernen. Da müssen wir plötzlich sein ganzes Leben ändern. Die Bibel nennt es Metanoia, Umkehr. Da müsste im Leben so eine Umkehr stattfinden, wenn man als alter Mensch plötzlich anfängt, mit der Auferstehung zu rechnen. Das wäre eine irre Sache. Wenn einer mit 70 plötzlich denkt, jetzt was ich 70 Jahre nicht für möglich gehalten habe, das fange ich an jetzt zu glauben und zu denken. Das ist ein Riesenschritt. Ist viel leichter als junger Mensch anzufangen zu glauben. Und Paulus sagt, und das beschreibt 1. Korinther 15, das ist eine völlige Umwertung all dessen, was bei uns sonst gilt und was auf dieser Erde geschieht. Die Korinther, wissen Sie das? Die Korinther haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Das war schon damals umstritten, nicht erst heute. Das ist eine uralte Sache. Und ich frage Sie jetzt heute Morgen, prägt eigentlich die Auferstehung Ihr Leben? Die erste Frage, wollen Sie auferstehen? Die zweite, prägt das Wissen um die Auferstehung eigentlich Ihr Leben? Ich glaube, das wird unser Leben revolutionieren, wenn wir das wirklich glauben. 1982, manche von uns haben das wahrscheinlich mitgekriegt, in Südamerika und Mittelamerika war eine Welle von furchtbaren Bürgerkriegen. Es ging schrecklich zu, da sind zigtausende umgekommen damals. Da waren eines Tages Milizen in ein christliches Dorf gekommen, hatten das ganze Dorf umstellt und haben gesagt, 5 Leute aus diesem Dorf müssen sterben. Und 5 Leute aus diesem Dorf müssen diese 5 Leute erschießen. Und da hat sich dieses ganze Dorf, bei uns ist nicht das ganze Dorf da, das wird unsere Kirche nicht aushalten, gell? Da hat sich das ganze Dorf in der Dorfkirche versammelt. Und sie haben die ganze Nacht gebetet. Vielleicht kann man sich das vorstellen. Und die verurteilt waren, waren mit dabei und die schießen sollten, waren auch mit dabei. Und sie haben gebetet die ganze Nacht, haben gesungen miteinander. Und später gesagt, sie haben gespürt, dass der auferstandene Christus in ihrer Mitte ist. Es ging alles darum, ob das wahr ist und ob Jesus lebt oder nicht. Und am nächsten Morgen mussten sie zu diesem Ort der Hinrichtung gehen. Und da hat eine Frau gesagt, lass die Kinder zu Hause. Und haben die anderen gesagt, nein, lass die Kinder nicht zu Hause. Sie sollen sehen und sie sollen erleben, wie das ist, wenn die Weizenkörner in die Erde fallen. Sie kennen dieses biblische Wort, was Jesus von sich sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Und dann sind sie alle dabei gewesen. Und die Menschen sind nochmal zu diesen fünf hin, haben sich von diesen fünf segnen lassen, die Kinder und die Erwachsenen sich segnen lassen von den Verurteilten. Und der Gemeindeleiter hat gesagt, das Licht ist bei euch. Und dann sind sie gestorben. Wenn wir heute Morgen von Auferstehung reden, ist mir ganz wichtig, das könnte doch denen so passen, die in dieser Welt die anderen unterdrücken und mit Gewalt regieren. Es könnte doch denen so passen, die diese 100 oder über 100 Mädchen entführt haben und sie wissen, was mit denen geschieht, nicht? Es könnte doch denen so passen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Wenn Sie darüber nachdenken, Auferstehung, da geht es viel mehr als um mein kleines Leben oder Ihr kleines Leben. Da geht es um die Herrschaftssysteme unserer Erde. Da geht es darum, dass am Ende Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Das gehört zur Seele unserer Auferstehungshoffnung. Es geht nicht nur um mich. Manchmal denkt man ja im Glauben, da geht es immer um mich, um meine Person. Nein, es geht um eine Welt, die verknechtet ist, in der es Elend gibt. Ungerechtigkeit. Diese Welt wird Gott erneuern. Ostern, das heißt, es geht ein Hoffnungshorizont über der gesamten Weltgeschichte auf. Und Paulus sagt, alles in seiner Ordnung dabei. Gott hat sich das ganz genau überlegt, wie er das gestaltet und macht. Und am Ende werden alle Mächtigen, alle Gewalttäter dieser Erde, sie werden die Knie beugen müssen. Und lassen Sie uns das nicht zu einfach nehmen. Das sind nicht nur die Gewalttäter, die Großen, es sind auch die Kleinen. Es sind auch die kleinen Gewalttäter in der Schule, im Büro, wo auch immer wir sind. Es gibt die Gewalttäter überall. In der Schule, das wisst ihr nicht. Es kann manchmal ganz hart sein, wenn ein Kind auf dem Kieker ist. Und spüren Sie es, die Auferstehungsbotschaft, da geht es nicht um irgendeine Zukunft nur, sondern da geht es ums Hier und Jetzt und ums Heute, so wie wir leben. Ist die Frage, wie gestaltet die Auferstehung unser Leben? In jener Nacht damals in Guatemala, die Menschen haben gesagt, die Auferstehungsbotschaft, die hilft uns jetzt zum Leben, auch in dieser Situation. Und die hilft uns auch zum Weiterleben danach. Die Sterbenden segnen die, die weiterleben müssen. Ich wollte Ihnen das heute Morgen ans Herz legen. Die Auferstehungsbotschaft wertet unsere ganze Wertvorstellung um. Und wenn Sie mich heute Morgen fragen, ja, wie fängt es an in Hessigheim, wie fängt es heute Morgen an? Sehen Sie, das fängt ganz klein an. Es fängt damit an, dass wir diesen Sonntag feiern. Jeder Sonntag ist eigentlich die Feier der Auferstehung Jesu. Und von diesem Sonntag, von diesem Licht, das am Sonntag da ist, das soll in die Woche hineinstrahlen. Wenn Sie am Sonntagmorgen im Bett liegen oder wenn Sie Brunch machen zu Hause, das ist auch schön. Das kann gut tun. Aber das Auferstehungslicht, das feiern wir natürlich im Gottesdienst. Das ist nicht so einfach, ohne das im Alltag zu feiern. Vom Sonntagmorgen soll ein Licht auf jeden Morgen meines Lebens fallen. Wenn ich morgens diesen Jesus suche, wenn ich aufstehe, dann fällt ein Stück Osterlicht in mein Leben. Und dann sollte es meinen Tag durchziehen. Ist die Frage, unter welcher Flagge, unter welchem Banner sind wir unterwegs in unserem Leben? Haben Sie es gesehen? Auf dem hohen Felsen hängt wieder was. Wir haben uns gefreut heute Morgen, dass das wieder hängt. Über Hessigheim hängt dieses Banner der Liebe Gottes in Jesus Christus. Bin ich unter diesem Banner unterwegs? Was sind sie für glücklich zu preisende Menschen, wenn sie das sein können? Unter dem Licht der Auferstehung vorwärts gehen. Was sind wir für glücklich zu preisende Menschen, wenn das so ist? Paulus sagt, die elendesten aller Menschen, wenn es keine Auferstehung gibt, sind wir. Da könnte man ja denken, ja, hätte es sich dann nicht gelohnt, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn es nachher doch keine Auferstehung gibt? Ich glaube, Paulus meint was ganz anderes. Paulus sagt uns, wenn es keine Auferstehung gibt, dann wäre unser Elend, dass wir unser ganzes Leben an einen Jesus hängen, der die große Täuschung ist. Das wäre unser Elend. Hier und jetzt schon. Und da wollte ich Ihnen noch was Spannendes mitgeben. Bei Ernst Jünger findet man in seinen Tagebüchern eine kleine Notiz. Er hat von einem Mystiker gelesen. Einmal begegnete er einem Mann, der weinte. Und er fragte ihn nach dem Grund seines Weinens. Und der Mann antwortete, weil mein Freund gestorben ist. Und da hat dieser Mystiker gesagt, o du Ahnungsloser, warum wähltest du einen Freund, der stirbt? Merkwürdig, nicht? Wir können ja eigentlich nur Freunde oder Freundinnen wählen, die sterben. Wir können auch nur einen Partner wählen, der stirbt. Du Ahnungsloser, warum wähltest du einen Freund, der stirbt? Verstehen Sie, Ostern beginnt da, wo ich einen Freund wähle, der nicht stirbt. Wenn ich Jesus wähle, wähle ich einen Freund, der nicht stirbt, der nicht mehr stirbt, der weiß, was Sterben ist, aber der nicht mehr stirbt. Wollen Sie diese Freundschaft mit diesem Jesus leben? Und jetzt wollte ich nochmal zu Johannes Mario Simmel zurückkommen. Mir ist ganz wichtig, dass Sie solche Menschen, die nicht glauben können, dass Sie die nicht verurteilen. Kennen Sie vielleicht doch ein bisschen Simmels Leben? Er wurde im selben Interview noch gefragt, hat Ihr Hass auf die Nazis biografische Gründe? Und da hat er geantwortet, über meine jüdischen Wurzeln habe ich ungefragt nie gesprochen. Ich werde indessen den Teufel tun und meinen Vater verleugnen. Mein Vater war Jude und ist bald nach der Flucht in England gestorben. Alle seine Verwandten wurden ermordet. Von unserer Familie blieben nur meine Mutter, meine Schwester und ich am Leben. Und ich habe gedacht, spüren Sie etwas von dem Schrei Simmels eigentlich nach der Auferstehung? Da wünscht sich einer, der die Nazis hasste, dass es doch eigentlich Gerechtigkeit geben müsste. Da sehnt sich einer eigentlich danach und kann es nicht glauben für sich. Und sehen Sie, ich wünsche uns, so wie wir hier sitzen, das geht euch an, die ihr in der Schule dann seid, bei euren Klassenkameradinnen und Kameraden, das geht die an, die im Büro sitzen, das geht die an, die zu Hause irgendwo in Hessigheim sind und vielleicht nicht mehr zur Arbeit gehen, strahlt eigentlich von uns was, von dieser Freundschaft mit Jesus hinaus. Die Menschen sehnen sich danach, dass was von dieser Freundschaft mit Jesus zu ihnen ausstrahlt.